Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wie sage ich es meinem Kind und vor allem wann? Diese alte Frage sorgt derzeit für neue Aufregung. Der sogenannte Sexkoffer an Basler Schulen gibt in der ganzen Schweiz zu reden. Dass Vorschulkinder mit Plüschvaginas und Holzpenissen aufgeklärt werden sollen, sorgte für hitzige Diskussionen und ein Komitee lancierte die Initiative zum Schutz vor Sexualisierung im Kindergarten- und Vorschulalter. Was steckt hinter dieser Aufregung? Geht es wirklich um den Schutz der Kinder oder darum, dass wir nach wie vor ein falsches Verständnis von Sexualität haben? Darum geht es jetzt in der Kontextdebatte unter der Leitung von Katharina Kilchenmann.
Ja, und hier in der Runde im Studio sind Barbara Züst, sie ist Juristin, Pflegefachfrau und Geschäftsführerin, Co-Geschäftsführerin der Stiftung Patientenschutz. Da ist auch Notburger Fischer, Sexualtherapeutin und Seminarleiterin für Beziehungsthemen und Bruno Wermuth, er ist Sexualpädagoge und Dr. Sex bei 20 Minuten. Über Geld und Sex spricht man nicht, man hat, und über beides wird auch nicht gelacht. Besonders Sex ist ein ernstes Thema. Bruno Wermuth, Sie geben als Dr. Sex bei der Gratiszeitung 20 Minuten Auskunft. Gibt es da manchmal was zu lachen?
Ja, da gibt es einiges zu lachen. Also ich wundere mich immer wieder, was Menschen so für Fragen stellen im Zusammenhang mit Sexualität. Ich erinnere mich beispielsweise an eine Frage, da wollte ein junger Mann wissen, was die Appenzellerzange sei als Sexstellung. Oder was auch gefragt wird, ist beispielsweise, ob man den Geschmack des Spermas verändern könne durch irgendwelche Nahrungsmittel. Also so Fragen. Oder ob Sperma Karies erzeugen könnte. Also ich muss immer wieder lachen.
Okay, also die Appenzellerzange, da können wir vielleicht später nochmal darauf zurückkommen. Notburger Fischer, Sie sind als Sexualtherapeutin und Seminarleiterin für Beziehungsthemen gewohnt, über Sex zu sprechen. Wir sprechen jetzt hier in dieser Debattierrunde über dieses intime Thema in aller Öffentlichkeit. Was müssen wir tun, damit das klappt?
Also Sexualität ist ein Thema, was jeden, was alle beschäftigt, immer wieder im Lebensverlauf. Ich knüpfe hier bei der Tatsache an, dass wir alle existieren, weil unsere Eltern irgendwann Sex hatten und wir genau dadurch entstanden sind. Und obwohl es viele Leute gibt, die sich das nicht vorstellen können, dass ihre eigenen Eltern Sex hatten. Und wichtig ist, dass wir ein Bewusstsein haben, ja, was gehört in die Öffentlichkeit und was gehört in den intimen Raum.
Also Sie sagen hier nicht alles?
Nee.
Nachvollziehbar. Barbara Züst, Sie haben zwei Töchter, eine ist in der 6. Klasse, eine ist im Kindergarten. Sprechen Sie mit Ihren Töchtern über Sex?
Also bei der Kleinen ist es noch kein Thema, aber die Große ist jetzt eben in der 6. Klasse, da kommen Fragen. Die beantworte ich natürlich. Und sie hat auch in der Schule jetzt bereits den Biologie- und Aufklärungsunterricht.
Und was erzählt sie davon, von diesem Unterricht?
Also sie hat mir die Blätter gezeigt, die sie mit ihrem Lehrer besprochen hat. Also da geht es um Benennung der Geschlechtsteile, ganz einfach der Zyklus, der weibliche. Und dann haben auch Gespräche stattgefunden mit Experten, also Mädchen mit einer Frau, die Knaben mit einem Mann, wo sie auch alle Fragen stellen konnten.
Nun wurde also eine Initiative gestartet gegen zu frühe Sexualkunde. Der Start ist etwas missglückt. Trotzdem will das Komitee nochmal Gas geben. Die Forderung ist keine Aufklärung für Kinder unter 9 Jahren. Barbara Züst, was finden Sie dazu?
Also ich bin sehr froh. Ich habe ja vor einigen Monaten die Diskussion schon mitverfolgt und es hat sich da bei mir schon ein großes Unbehagen habe ich gespürt. Also die Idee, dass man da schon auch Kleinkinder so systematisch mit einer Förderungsidee zu Sexualität führen soll, das hat mich schon ziemlich erschreckt. Also ich bin froh, dass hier Bemühungen im Gang sind, um das in Frage zu stellen, was, und zu bremsen.
Was befürchten Sie denn als jetzt als Mutter einer Tochter, die im Kindergarten ist?
Also ich war einfach erstaunt, was da an Ideen sind, was die Kinder machen sollen.
Was zum Beispiel? Was hat sie erstaunt?
Ja, wenn sie onanieren beispielsweise, soll man sie machen lassen. Überhaupt, es wundert mich, dass der Staat die Idee hat, man solle Sexualerziehung als Pflichtfach einführen. Das finde ich schon eine ziemlich spezielle Idee. Ich glaube, das ist etwas Intimes, Sexualität. Und intim heißt ja etwas Exklusives, etwas Verbindliches. Das hat viel mit Werte zu tun, mit einer Haltung. Und das ist Voraussetzung, dass ich das in einem Vertrauen machen kann. Das gehört für mich eindeutig zu den primär elterlichen Erziehungspflichten.
Also Sexualkunde nicht als Pflichtfach in der Schule. Bruno Wermuth, was finden Sie als Sexualpädagoge dazu?
Also ich möchte grundsätzlich erst einmal sagen, dass es sehr wichtig ist, dass Eltern dieses Thema behandeln. Also ich finde das unbedingt auch. Und ich verstehe auch die Sorge der Eltern. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Angst sofort da kursiert, dass man mit diesen Kindern über irgendwelche Dinge sprechen will oder beispielsweise sogar irgendwas üben will, was eben sexuell ist im Sinne der erwachsenen Sexualität, also im Sinne des erwachsenen Blickes. Und es geht natürlich überhaupt nicht darum, dass im Kindergarten Kinder da irgendwie angehalten werden, Selbstbefriedigung zu machen oder dass man denen da aufzeigen will, was jetzt genau wo, wie sich anfühlt, sondern es geht ja primär darum, erstens mal, dass Sexualität ein Thema ist, wie andere Themen auch, über das man eben sprechen kann, weil ich denke, es ist ganz wichtig, was ausgesprochen werden kann, das kann dann auch beispielsweise beschützt werden, oder? Also wenn es um Prävention geht, wenn Kinder ihre Körperteile bezeichnen können, wenn Kinder sagen können, was sie gerne haben, was sie nicht gerne haben, wenn sie merken, dass das etwas Entspanntes ist, dann werden sie auch sagen, da will jemand etwas beispielsweise von mir, was ich nicht gerne habe, oder ich möchte solche Dinge eben nicht, dass man mich so oder so berührt. Und das ist entscheidend für mich. Es ist auch entscheidend, dass Kinder ein Gefühl kriegen für ihren Körper, dass sie feststellen können, was angenehm ist, dass sie Unterschiede kennen zwischen Mädchen und Buben, nicht nur biologisch, sondern eben auch, was das Rollenverhalten, was die Identität anbelangt. Solche Sachen sind für mich die Themen im Kindergarten, überhaupt nicht Pornografie oder irgendwie auch nicht Selbstbefriedigung oder solche Dinge.
Beruhigt Sie das, Barbara Züst, wenn Sie das hören?
Also wenn man etwas genauer hinschaut, dann sieht man, das sind ja Entwicklungen, die kommen auch aus Deutschland, vom Institut für Sexualpädagogik. Da sind ja sehr umstrittene Broschüren erstellt worden, Körper, Liebe, Doktorspiele. Und das ist ziemlich krass. Inzwischen sind diese Broschüren auch wieder also im Internet nicht mehr zugänglich. Selbstverständlich, weil sie eben sehr heikel sind. Ich glaube, man muss sich einfach überlegen, was ist der Grundgedanke jetzt im Kindergarten? Es ist richtig, der Staat muss präventiv schauen, aber worum geht's in der Prävention? Es geht darum, Missbräuche vorzubeugen, Krankheiten, ungewollte Schwangerschaften. Und dann ist dann schon bald fertig. Also wichtig wäre, dass wir das Selbstvertrauen der Kinder stärken, dass wir eine starke Mutter haben, die zuschaut, nicht wegschaut. Und das Respekt, das ist ein wichtiger Wert, dass man solche Themen reinbringt, das ist eine gute Sache.
Notburger Fischer, können Sie nachvollziehen, dass Eltern sich Sorgen machen, wenn es darum geht, Holzpenisse oder Plüschvaginas aus einem Sexköfferchen auszupacken?
Ja, und die Sorgen kommen vor allem aus dem Blick, aus der Erwachsenenperspektive, die erwachsene Sexualität im Hinterkopf hat. Ich gehe aus von der psychosexuellen Entwicklung. Da ist genau in dieser Zeit zwischen 3 und 6 bringen die Kinder die eigene Neugier, Unschuld, Aufmerksamkeit genau dorthin auf die Genitalien. Sie wollen wissen, wer bin ich, wie schaue ich aus, wie schaut der Junge aus, wie schaut das Mädchen aus. Die sind neugierig, erforschen. Ja. Das hat nichts mit erwachsener Sexualität zu tun. Dann wollen sie auch sehen, wie sieht das beim Papa aus, wie sieht das bei der Mama aus. Wo komme ich überhaupt her? Aha, aus dem Bauch der Mutter. Wie bin ich da reingekommen? Dann spätestens kommt der Vater ins Spiel. Diese Frage beschäftigen die Kinder in diesem Alter.
Braucht es dazu eine Lehrkraft, die sie begleitet, unterstützt, die ihnen Informationen gibt? Können das die Kinder nicht selber?
Also für mich wäre wichtig, dass es nicht von außen implementiert ist. Jetzt kommt die Lehrkraft, die sagt, das ist Sexualität, sondern das findet sowieso statt. Wenn Kinder auf der Kinderebene, die spielen Doktor, weil sie, und da spielen sie nicht, da sind sie nicht erwachsen, die spielen, wie ist das, oder? Mhm. Dann erforschen sie sich. Und dann braucht es Erwachsene, die das begleiten können auf eine natürliche Weise, die sie bestätigen in ihrer Neugier, in ihrer Unschuld, die dieses Thema in der Lebendigkeit, die es für die Kinder hat, aufnehmen können.
Genau. Ich denke, wir müssen uns ja nicht etwas vormachen. Es ist ja auch sonst nicht so, dass im Kindergarten irgendwelche Stuhlreihen aufgestellt werden, dann ist vorne eine Wandtafel und ein Flipchart und ein Beamer und dann werden die Kinder unterrichtet, sondern die Kinder lernen in diesem Alter spielerisch und es geht meiner Meinung nach, und das ist auch die Idee der Leute aus Deutschland beispielsweise, die Kollegen sind von mir, es geht uns überhaupt nicht darum, den Kindern da irgendetwas aufzunötigen, sondern es geht darum, dass Kinder ihrer Entwicklung entsprechend Räume vorfinden, wo sie eben solche Erfahrungen machen können, wo sie Entwicklungen machen können, die über Prävention und Missbrauchsgeschichten hinausgehen. Also wir sind nicht nur Menschen, die in erster Linie bedroht werden, oder wir sind nicht nur aus der Perspektive des Staates dazu angehalten, Teenager-Schwangerschaften zu verhindern, sondern wir sind auch angehalten dazu, den Menschen ein lebenswertes und sinnliches und sinnvolles Umfeld zu ermöglichen.
Sie atmen ein.
Ja gut, eben, das ist jetzt ein interessanter Punkt, wie Sie das formulieren. Wir sind angehalten, ein Sinn, wie haben Sie das ausgedrückt, also, dass wir lustorientiert und so weiter empfinden können. Also das ist einfach nicht Aufgabe des Staates. Das gehört nicht in einen Schullehrplan. Ich finde das gut, dass es solche Angebote gibt. Und da ist ja jeder frei, sich bei diesen Angeboten dann die entsprechende Nachfrage zu stellen. Aber bitte nicht über den obligatorischen Schulauftrag. Das ist definitiv nicht Auftrag des Staates.
Gut, wir lassen das mal da so stehen. Eigentlich ist das nicht der Diskussionspunkt. Das ist die Ausgangslage für unsere Diskussion. Und man kann jetzt vielleicht sagen, ja, die Gegner des Sexualunterrichts, die wollen einfach nur die sexuellen Freiheiten beschneiden oder sie wollen eben Erziehungs- und Schulthemen politisch ausschlachten. Aber das ist nicht das Thema. Mich interessiert viel mehr, ob dahinter ein Unbehagen steckt bei den Menschen hier in unserem Land oder in Europa sowieso, das mit Aufklärung von Kindern in der Schule wenig zu tun hat, nämlich das Unbehagen oder die Frage, wie sollen wir mit dem Thema Sex in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit eigentlich umgehen. So eine Unsicherheit könnte doch sein, das ist die Frage. Bruno Wermuth, Sie sind Sexualpädagoge und Dr. Sex bei 20 Minuten. Sie sind am sexuellen Puls der Nation. Wie geht es uns sexuell?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe jetzt diese Woche gerade an einer Studie gearbeitet, die noch nicht publiziert worden ist, und da fällt auf, dass einerseits die Menschen angeben, dass sie sich eigentlich gut fühlen, was ihre Sexualität anbelangt. Und wenn man dann aber Fragen stellt, spezifisch zur Zufriedenheit und was könnte ändern, dann haben doch trotzdem alle immer wieder irgendwelche Änderungswünsche.
Kriegt also so. Man denn eine ehrliche Antwort, wenn man fragt, wie geht es Ihnen sexuell?
Also das war eine anonyme Studie. Von daher kann man davon ausgehen, dass die Antworten richtig sind, oder in dem Sinne, es gibt keinen Grund, falsche Antworten zu geben. Ich denke, Sexualität ist etwas, das heute, weil es eben auch ein Lifestyle-Produkt ist, sehr stark immer dem Optimierungsdruck auch unterliegt. Also wir wissen alle, was sogenannt guter Sex sei. Wir hören das, wir lesen das. Und entsprechend nähern wir uns oder versuchen wir uns dahin zu bewegen. Und meine Erfahrung als Dr. Sex ist, dass die meisten Menschen einen sehr technischen Eindruck von Sexualität haben. Also sie haben bestimmte Ideen, welche Stellungen, welche Praktiken zu besonders intensiven Orgasmen führen. Einerseits, und andererseits nehme ich sie wahr als ziemlich einsam oder auch ziemlich unbedarft, was so die Eigen- oder Selbstwahrnehmung angeht, was das erotische, das sinnliche Erleben angeht. Also das ist so meine...
Eine der letzten Fragen in 20 Minuten ist die von Olli, 16 Jahre alt, an Dr. Sex. Ich habe seit 3 Wochen mit meiner Freundin Sex. Wie bringe ich sie dazu, meinen Penis anzufassen? Mhm. Ist das eine typische Frage zum Beispiel?
Das ist für einen Jugendlichen eine typische Frage. Es ist nicht eine typische Frage für 20 Minuten jetzt, weil das Altersspektrum da ja nicht nur Jugendliche beinhaltet. Ich denke aber, es zeigt etwas ein bisschen von dem, was ich gemeint habe. Also er hat den Fokus ganz stark auf sein Genital. Er will, dass der Penis berührt ist. Das ist verständlich einerseits. Und andererseits zeigt sie eben auch, dass er kaum etwas weiß über die Soft Skills, also die erotischen, die sinnlichen Faktoren im Zusammenhang mit Sexualität. Er will diese ganz eindeutige, bestimmte Form von Befriedigung, die natürlich sich auch, wenn man jetzt das unterstellen möchte, sich eindeutig an der pornografischen Fiktion anlehnt. Also der Penis ist das erogene Zentrum beim Mann.
Nordburger Fischer, Sie leiten Seminare, in denen Sie den Teilnehmenden beibringen oder sie dahin führen zu einer erfüllten sexuellen Liebe. Wer kommt zu Ihnen? Was für Anliegen haben Ihre Klientinnen und Klienten?
Also ich würde sagen, das ist fast der Durchschnittsbürger, nicht besonders sogar Leute, die spezielle Probleme haben, auch, aber nicht im Fokus. Viele finden nach einer Zeit gelebter Beziehung oder nach den Kindern, jetzt müsste wie ein neuer Schritt passieren oder das kann es noch nicht gewesen sein. Was könnte mehr Begegnung, mehr Beziehung? Wie kann die Sexualität in einer langen Beziehung lebendig bleiben? Und das andere ist, wir machen ja auch eine Nachnährung von nicht gut gelaufenen Entwicklungsphasen, wo die Eltern ganz konkret lernen, wie begleite ich Jugendliche, wie begleite ich Kinder bei diesen Themen. Und der Zugang ist über das Eigenerleben, wie bin ich begleitet worden in dieser Zeit und wie kann ich anknüpfen in mir an dieses Kind, an diesen Jugendlichen, um ein besseres Gegenüber zu sein für die eigenen Kinder dann.
Das klingt nach sehr viel Arbeit. Sind die Leute willig, so viel Zeit und Energie einzusetzen, um sich diesen Themen zu stellen und das zu lernen?
Ja, ich würde mal sagen, das lohnt sich. Lohnt sich, dran zu bleiben, in Beziehung zu bleiben. Es ist ein lebenslanger Lern- und Reifeprozess. Und im Moment gibt's ja eine Überflutung. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Man kann sich alles im Internet zugänglich machen. Aber die große Kluft, wie Bruno Wermuth schon vorher auch gesagt hat, ist dieses innere Erleben. Ich kriege Ideen, aber mit dem eigenen körperlichen Erleben bin ich ganz woanders.
Also wir haben viele Bilder, wir haben viele Einflüsse von außen, aber das, wie man das erlebt, ist dann eigentlich dann trotzdem sehr allein.
Ja, das finde ich die größte Herausforderung für Jugendliche. Ich höre immer wieder Isolationsgeschichten. Wenn wir Männer hören, wie die begleitet, wie ihr erster Samenerguss, ihre erste Mens, bei den Männern sind es immer Isolationsgeschichten. Das ist nie im Kontakt, im Austausch mit den Eltern. Und es gibt eigentlich einen tiefen Wunsch danach. Und dann passiert es in der Peer Group, wenn sie Glück haben, unter Jugendlichen. Wenn es schwierig ist, dann geht es dort auch um Markieren oder.
Jetzt sprechen wir aber schon so lange über Sex, seit der sexuellen Revolution in den 60er und 70er Jahren. Wir sprechen über Sex, es ist ein öffentliches Thema, es ist allgegenwärtig und trotzdem sind wir so isoliert. Wie kommt denn das?
Das zeigt sich eben auch, dass wir ein ganz bestimmtes Bild von Sexualität haben, dass genau diese Aspekte, was eben Frau Fischer gesagt hat, nicht einschließt, oder? Also diese Isolation von Jungs, ich arbeite ja fast ausschließlich mit Jungs, weil wir geschlechtsspezifischen Unterricht machen und das fällt mir immer wieder auf. Frau Züst hat vorhin gesagt, es ist wichtig, dass die Mutter da ist und hinschaut. Es ist eben genau der Vater, der fehlt. Es ist die Gemeinschaft, die fehlt und es ist eben auch, und das zeigen auch Studien, es fehlen eben auch Ansprechpersonen dann übers Elternhaus hin. Also gerade für Jungs beispielsweise ist das der externe sexualpädagogische Unterricht zentral für Jugendliche, für Kinder, die in familiären Verhältnissen aufwachsen, wo Sexualität tabuisiert wird, wo Migrationshintergrund beispielsweise vorhanden ist, wo die Kultur oder die Religion eben nicht erlaubt, über Sexualität zu sprechen, ist das eminent wichtig. Und was ich zentral finde, ist einordnen können, diese Dinge, was Sie gesagt haben, Frau Kirchenmann, auch einordnen können, was die Impulse sind von außen, was wir alles sehen, das besprechen können mit Personen, die einen anderen Zugang haben und dann ein neues Bild kriegen. Das gehört alles auch zur Sexualerziehung. Oder?
Wir sind mitten im Kontext auf der RS2 zum Thema, was steckt hinter der hitzigen Debatte rund um die Sexualerziehung in der Volksschule. Meine Gäste sind Bruno Wermuth, er ist Sexualpädagoge, Sie haben ihn eben gehört, Nordburger Fischer, Sexualtherapeutin, und Barbara Züst, Juristin, Pflegefachfrau und Geschäftsführerin der Stiftung Patientenschutz. Barbara Züst, Sie sind ebenfalls mit Sexualität konfrontiert als Patientenschützerin. Was begegnen Ihnen da für Themen?
Also wir haben auch natürlich das Missbrauchsthema von Leistungserbringern, also Ärzte, Pflege, vor allem wo Frauen betroffen sind. Ich habe auch eine Patientin begleitet, die durch einen Psychiater missbraucht wurde, Wir haben auch gerade letztes Jahr gehört von diesem Narkosepfleger im Unispital Zürich. Das ist da ein Thema. Also was schade ist, dass es tabuisiert wird, diese Patienten, wenn sie solche Erlebnisse berichten, werden eben nicht angehört. Es gibt zum Beispiel im öffentlichen Spitälen kein verbindliches Krisenmanagement, wie man damit umgeht. Hier sehe ich klar noch einen Handlungsbedarf auf staatlicher Seite.
Das heißt, man muss auch lernen, darüber zu sprechen und Formen finden, wie das ein Thema werden kann.
Ja, und wenn wir das jetzt mit dem Vorangehenden verknüpfen, ich glaube, wir müssen nicht bei den Kindern und schon gar nicht bei den Kindergärtnern ansetzen. Die Kinder haben in der Regel kein Problem. Wir Erwachsene haben Probleme. Ich würde lieber hier ansetzen. Ich glaube, hier hat der Staat Schutzpflichten, wo noch einiges eben an Handlungsbedarf besteht.
Wir Erwachsene
spannendes,
haben Probleme.
Spannendes Bekenntnis, weil das stimmt natürlich. Also meine Perspektive ist das auch. Ich sehe immer wieder die Problematik, dass eigentlich genau die Eltern eben nicht in der Lage sind, über Sexualität zu sprechen. Die Eltern sind, wie auch immer geartet, irgendwie sozialisiert worden, sexualisiert worden, was Frau Fischer gesagt hat. Also die ermangeln ja auch an Kompetenzen und so. Und genau weil die Eltern Probleme haben, ist es für mich höchst problematisch, dann plötzlich einzufordern, dass die Erwachsenen, die auch Eltern sind, dann mit den Kindern so souverän und kompetent über Sexualität sprechen können. Ich behaupte, die können das, soweit sie eben selber sich entwickelt haben. Aber alles andere ist nicht ihre Möglichkeit. Und da braucht es andere Menschen. Genauso wie wir für alle erzieherischen Fragen letztlich immer Gemeinschaftsproduktionen abliefern.
Stichwort Kompetenz. Wie erreiche ich denn mehr Kompetenz als Mutter, als Vater, um mit meinen Kindern darüber zu sprechen? Wenn meine Scham auch da ist, wo ich finde, das ist mir einfach irgendwie unangenehm. Was mache ich denn?
Also in der Begleitung geht es ja viel um Spiegelung. Und das ist eigentlich einfach. Ich nehme das, was vom Kind kommt. Und wenn ich mich auf der Kindergartenebene verbinde mit der Unschuld und die in mir, mein eigenes kleines Mädchen, das ich mal war, wenn ich auf der Ebene reagieren kann, dann finde ich die richtige Antwort über Themen wie Sexualität, so zu reden. Oder es geht ja eben nicht nur ums Reden, es geht um die Verkörperung. Mhm. Ein Kind spürt, was läuft. Oder der Jugendliche, der ist total beschäftigt mit diesem Thema, ist Thema Nummer eins. Das beschäftigt ihn hier, die körperliche Veränderung. Dann will er will Authentisches. Mhm. Wenn bei den Eltern nichts läuft, wäre es besser, so ehrlich zu sein und sagen, ja, bei uns läuft nichts im Moment.
Und müssen wir das die Kinder wissen?
Das spüren sie sowieso. Mhm. Und sie werden Eltern, die sagen, so und so musst du es machen und selber komme ich nicht damit zurecht, werden sie nicht glauben, dann gehen sie woanders hin und laden sich Pornos runter, weil dort sehen sie wenigstens was.
Also ich glaube, Sie haben eingangs das sehr gut gesagt, nämlich, dass die kindliche Sexualität mit der Erwachsenen nichts zu tun hat. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und es ist rein von der Idee her sicher schön, dass man sagt, ja, ich versetze mich wieder in das kleine Mädchen. Aber sind wir ehrlich, ist etwas schwierig. Also ich plädiere da schon dafür, lassen wir die Kinder Kinder sein. Es gibt auch ein schönes Sprichwort, Erziehung ist gar nicht nötig, Kinder machen sowieso alles noch. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt da so mit einer vorverdauten Information im Sinne der Frühförderung auf die Kleinen losgehen müssen.
Es geht lassen wir das,
lassen wir das die Kleinen selber regeln.
Es geht nicht darum, die Kinder zu fördern und sie zu Menschen zu machen, die hochkompetent mit Sexualität umgehen im Sinne eines künstlichen Konstrukts, sondern es geht darum, dass Kinder die Möglichkeit haben, wie das Frau Fischer gesagt hat, im Raum der psychosexuellen Entwicklung sich adäquat zu entwickeln. Und adäquate Entwicklung heißt auch eben, sich mit dem eigenen Körper auseinandersetzen. Und wenn Eltern dem gegenüberstehen, die das nicht durften, dann sind sie schlicht und ergreifend nicht in der Lage, ein Spiegel zu sein.
Gut, aber ich habe die Geschichte gehört einer Mutter mit zwei Kindern am Esstisch mittags und die fragen, Mama, was ist der G-Punkt? Und die Mama hat gesagt, ich will nicht beim Mittagessen über den G-Punkt sprechen.
Genau.
Ist das falsch?
Nein, das ist genau richtig.
Wenn das ist ihr völliges Recht, so zu reagieren.
Aber das wäre dann ja ihre Unfähigkeit. Vielleicht weiß sie es nicht genau, was der G-Punkt ist. Und ehrlich gesagt ist es auch schwierig mit dem G-Punkt.
Vielleicht ist sie auch einfach mehr interessiert an dem, was auf dem Teller ist. Also ich diskutiere mit meinem Sohn auch nicht beim Mittagessen über Sexualität. Es gibt bestimmte Orte, wo man das tun kann.
Sie könnte sagen, es ist ein spannendes Thema. Und wir kommen vielleicht am Abend drauf zurück, wenn wir mehr Zeit haben. Genau. Und jetzt sind wir beim Essen.
Okay.
Ich möchte es nochmal ausdifferenzieren, damit es nicht falsch verstanden ist. Viele Eltern, gerade in der Pubertät, machen ja Jugendliche dann zu ihren Vertrauten. Das ist nicht gemeint. Mhm. Eltern sollen nicht über ihre Probleme mit den Jugendlichen reden. Das liegt in der Verantwortung und im Regulationsbereich der Eltern. Aber Kinder können ihre eigene Sexualität noch nicht alleine regulieren. Und da brauchen sie Erwachsene gegenüber, die Fähigkeit haben, das zu machen.
Ja gut, ich glaube, die Regulation ist eben von den Eltern dahingehend, dass sie Werte vermitteln, dass sie eine Haltung vermitteln. Und das sind so Werte wie eben Respekt, Intimität, Exklusivität, das ist wichtig. Und das scheint mir zum Teil schon etwas Mangelware. Also, da wäre
das ist ein Aspekt der Sexualerziehung, da haben Sie genau recht, Frau Züst. Aber ich denke, wir sprechen nicht vom selben. Sie sprechen von Dingen, die ich eins zu eins unterschreiben kann, aber dann hören Sie auf und bei mir beginnt da dann der Rest, oder? Also für mich ist das nicht nur eine Frage von Wertvermittlung und Prävention und Missbrauch und Teenager-Schwangerschaften, sondern es geht eben um mehr. Und dieses Mehr, finde ich, das gehört in die Sexualerziehung, das gehört in die Auseinandersetzung auch mit kleinen Kindern.
Ein Thema möchte ich noch ansprechen, dass von der sexuellen Revolution her dieser Gedanke kommt, ja, es ist alles möglich in der Liebe. Und heute spricht man schon von einer neosexuellen Revolution, wo die Leute, die eben befreit sind, ihre Kinder erzogen haben, zur Haltung, Sex gehört dazu, Sex gehört zu einem erfüllten Leben. Und heute muss man Sex haben. Man muss vor allem erfüllten Sex haben, um überhaupt ein guter Mensch zu sein. Wie sehen Sie das?
Es ist spannend, es schließt ein wenig an dem an, was ich gesagt habe, wie die Fragen, die mir gestellt werden, wer kein inneres Bild von Sexualität hat, wer nicht von sich her kommt, was das anbelangt, der ist ja eben auch auf Definitionen von außen angewiesen, auf diese Teaser, die einem da gegeben werden. Und ich denke, diese hohe Individualisierung, die wir erleben, die hat auch damit zu tun, dass wir eigentlich alle etwas Verlorene sind, was Sexualität anbelangt. Wir sind Suchende.
Also könnte das hinter dieser Aufregung stehen? Wir sind etwas verlorene Suchende in der Sexualität. Und das erzeugt diese Aufregung. Was machen die da in der Schule? Notburger Fischer.
Ja, es wird immer mehr losgelöst, auch vom Beziehungskontest. Also wir betrachten Sexualität in Verbindung mit Beziehung. Früher war das noch das Generationenverbindende, durch Sexualität geht Leben weiter. Heute kann ich den Satz, alle sind von den Eltern gezeugt, gar nicht mehr sagen, weil es gibt ja viele künstliche.
Stimmt gar nicht mehr.
Also diese Aussage stimmt gar nicht mehr, an die sonst jeder anknüpfen kann. Dann haben wir die Sexualität getrennt von der Reproduktion und jetzt beobachte ich immer mehr eine Trennung von der Beziehung. Mhm. Also Sexualität, dass es möglich sein kann, in einer längeren Beziehung eine lebendige Sexualität zu leben, wird immer utopischer. Mhm. Und es ist möglich. Aber es ist auch Arbeit, ja. Mhm. Es ist so.
Es ist möglich.
Ja.
Und es ist Arbeit.
Ja.
Arbeit, nämlich?
Ja, sich auseinanderzusetzen mit der eigenen Geschichte. Man begegnet sich selbst in erster Linie. Mit mir, mit dem eigenen Körper, mit Entspannung. Sexualität ist ein total aufgeladenes Thema. Und eigentlich funktioniert sie rein durch die Innovation, durch Entspannung. Mhm. Eine Erektion wird vom Entspannungsnervensystem versorgt, vom Parasympathikus. Mhm. Die kommt aus der Entspannung und jeder hat die Idee, die müsste immer da sein. Und also das ist ein wichtiger, dieser Wechsel von Spannung, Entspannung und Selbstkontakt.
Darüber. Barbara Züst.
Also ich glaube, es ist auch, was wir diskutieren, auch ein Wohlstandsproblem. Es geht uns natürlich wahnsinnig gut und wir sind auf der Bedürfnispyramide ganz weit oben. Wir wollen jetzt auch noch sexuell enorm erfolgreich sein. Es ist fast wie Sport. Wir konsumieren Stress. Das Ganze mit Stress verbunden. Ja. Ist auch etwas traurig, dass wir die natürliche Sinnlichkeit verloren haben. Klar, wir fahren alle mit dem Auto noch ins Fitnesszentrum. Wir spüren eben die frische Morgenluft nicht, einen warmen Sommerregen auf der Haut nicht. Das ist schade. Ich meine, das beginnt auch da, dass wir wieder Zugang zu einer natürlichen Sinnlichkeit haben. Und eben, es hat sich losgelöst von der Beziehung. Ja, ich glaube, das ist, wenn etwas nur noch so technisch daherkommt und eben ohne jegliche Einbettung in Werte, dann läuft das auf das heraus.
Die Zeit ist um, das Thema groß. Vielen Dank für die Diskussion.
Gerne.
Das war die Live-Kontextdebatte unter der Leitung von Katharina Kilchenmann. Über Sexualkunde für Kinder und Erwachsene debattierten Barbara Züst, Juristin, Pflegefachfrau und Geschäftsführerin der Stiftung Patientenschutz, weiter Nutburger Fischer, Sexualtherapeutin und Seminarleiterin für Beziehungsthemen, und Bruno Wermuth, Sexualpädagoge und Dr. Sex bei 20 Minuten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.